Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte A.T. Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Knochenjob-Podcast auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Mein Name ist Dennis Jacobs. Ich klinge noch so ein bisschen wie ein verranzter George Clooney aus früheren Zeiten, denn ich habe unter anderem an einer Dysgeusie gelitten diese Woche, und zwar habe ich nichts mehr geschmeckt. Ich war erkältet und habe jetzt immer noch so ein paar Ausläufer, mit denen ich zu kämpfen habe, und war am letzten Wochenende eingeladen zum Abendessen und am nächsten Tag zu einem Frühstücksbuffet. Und es hat sich alles angefühlt wie ein labbriges Stück Toastbrot. Also es war wirklich unsäglich nervig, und ich bin happy, dass das so langsam wiederkommt. Ich sitze hier bei einer heißen Tasse Kaffee und freue mich darüber, ein bisschen Geschmack wieder erlangt zu haben. Jetzt muss ich wirklich nochmal meinem Gegenüber, Klaas Stechmann aus Stade, mein Beileid aussprechen. Klaas, wie ist es denn so, das ganze Leben lang geschmacklos durchs Leben zu gehen?
Du siehst doch echt ein bisschen mitgenommen aus, Dennis. Die Zuhörer können dich ja nicht sehen, aber das ist auf jeden Fall kein schöner Anblick. Ich bin von solchen Sachen nicht so mit betroffen worden. Ich hatte es bei der Corona-Infektion zwischendurch. Das fand ich dann auch schon fies, aber dann ging es irgendwann auch wieder.
Okay.
Ja, innerer Geschmack, äußerer Geschmack geht, glaube ich, miteinander einher. Also das spiegelt sich in deinem Äußeren jetzt auch gerade wieder.
Ja, ich habe so ein bisschen darauf spekuliert, dass du derjenige warst, der mich platt gemacht hat, weil du mich bei meiner Vernissage, über die wir über die letzte Folge gesprochen haben, spontan besucht hast, was ich sehr cool fand. Da war wieder ordentlich was los in der Bude, und ab da ging es mit mir bergab so langsam. Irgendein Don Bacillo Corleone hat mich da niedergestreckt, aber es waren auch viele Kids da unterwegs, und da es in meinem Umfeld keine Kids gibt, bin ich da wahrscheinlich besonders ein gern gesehenes Opfer. Naja, aber ja. Ich bin wieder auf dem aufsteigenden Ast, habe ein paar Tage hier auf Kautschikistan genetflixt und irgendwelche Handy-Games durchgesuchtet. Und jetzt bin ich wieder back on track.
Ganz anders. Das ist immer so, wenn man richtig in einer knüppelharten Arbeit knöcheltief drinsteckt, dann denkt man immer, boah, jetzt mal einen Tag auf der Couch liegen und so, und endlich mal wieder die PlayStation auspacken, diese verstaubt seit Jahren. Und wenn du dann aber 3-4 Tage durchhängst und dann das hast, dann ist das dann doch schon wieder ätzend, ne?
Ja, auf jeden Fall. Du bist das strahlende Gegenteil, das blühende Leben, und total. Warst aktiv und in unserer Hauptstadt. Erzähl mir ein bisschen, wie war es beim Kongress?
Es war sehr schön, es war hervorragend, muss ich wirklich sagen. Ein richtig schöner Kongress. Ich war auf dem ZIMT-Kongress, der Zirkel für manuelle Medizin und Entwicklungstherapie. Die kümmern sich hauptsächlich um manuelle Medizin, wie der Name schon sagt, aber auch im Zusammenhang mit Kinderbehandlung und um Kindesentwicklung. Der ist eigentlich vom Ursprung her ein rein ärztlicher Kongress gewesen, auch von der Ärztlichen Akademie für manuelle Medizin in Kooperation veranstaltet. Und der hat sich in den letzten Jahren sehr stark geöffnet, und es waren jetzt unheimlich viele verschiedene Disziplinen eingeladen und auch unter den Vortragenden, also Orthopäden, HNO-Ärzte, Neurologen, Neonatologen, Osteopathen, Physiotherapeuten, sehr viele unter den Vortragenden, Entwicklungspsychologen unterschiedlichster Art und Couleur auf jeden Fall auch, und auch aus verschiedenen Ländern. Und was wirklich cool war, es waren jetzt nicht nur einfach so die Leute, die das nebenher gemacht haben, sondern es gab sehr viel Austausch und es gab sehr viel Wertschätzung auch, wenn nach den Vorträgen diskutiert worden ist. Und so hat man wirklich gesehen, dass da, auch wenn nicht immer Verständnis war oder nicht immer Kenntnis des jeweiligen anderen da war, hat man zusammengearbeitet und zusammengehalten auf jeden Fall. Und das war wirklich, wirklich schön, muss ich sagen. Da können sich viele andere Kongresse, die ich so besucht habe, auf jeden Fall eine Scheibe von abschneiden. Es lief 3 Tage. Ein Tag war komplett mit Workshops bedeckt. Und die anderen beiden Tage waren diverse Vorträge und so fokussierte Symposien, könnte man sagen.
Gab es irgendein Überthema? Wie war das nochmal?
Also es ist manuelle Medizin zur Behandlung von Kindern.
Das ist das Thema. Und das ist immer Kinder oder ist es jetzt dieses Jahr Kinder gewesen?
Soweit ich weiß, ist es immer Kinder. Mhm. Ja, ja. Der findet normalerweise auch jährlich statt. Hat während Corona natürlich ein paar Lücken gehabt. Dieses Jahr war er hybrid, das heißt, man konnte auch komplett online zuschauen. Es ist aber natürlich was ganz anderes, als in Präsenz da zu sein. Und das war auch wirklich cool. Ich habe mehrere Interviews dort geführt, werde auch infolge des Kongresses noch ein, zwei weitere führen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ja, ein, zwei Themen habe ich auch mitgenommen, die wir nochmal in einer kompletten Folge bearbeiten würden, Dennis, würde ich sagen, wo auf jeden Fall sehr viele spannende Sachen sind. Und so ein, zwei Sachen würde ich vielleicht auch nochmal mit reinholen. Es gab einen sehr interessanten, spannenden Vortrag von einem Kinderneurologen, der über die Entwicklungsschritte in der Kindheit referiert hat und auch so verschiedene Videos gezeigt hat von Kindern mit Ataxie oder mit Spastik, wo man so Abweichungen gesehen hat in der Entwicklung und vor allen Dingen beim Gangbild. Und ein Fallbeispiel, was er gebracht hatte, war, dass ein Kind kam vom Kinderorthopäden oder von auf schon in der Klinik selber durchgecheckt worden, nicht so richtig gefunden worden, hatte aber Gangauffälligkeiten. Und er hat dann letztendlich durch die Anamnese herausgefunden, dass es keine Grunderkrankung gibt, keine neurologischen Erkrankungen, keine Erberkrankungen. Die haben auch schon DNA-Tests gemacht und was weiß ich alles. Letztendlich hatte das kleine Kind Skorbut entwickelt. Und aufgrund dieser Skorbut, was man so bekommen kann, Muskelschwächen, Knochen, Wachstumsprobleme. Und das kam daher. Mhm. Nee, Zahnausfall noch nicht.
Gab auch keine Zähne.
Nee. Gab's, glaube ich, das war irgendwie 3 oder 4 Jahre alt. Das Kind hatte so einen starken Willen, war völlig gesund. Die Eltern waren auch völlig gesund und auch sehr bemüht auf jeden Fall mit dem Kind. Es hat nur Haferflocken gegessen, reine, trockene Haferflocken, ohne irgendwas anderes dazu.
Und es war trockene, Eltern, ohne Milch? Oder
ohne Wasser? Milch, ohne gar nichts. Ja, genau. Er sagte, er hatte schon mal ein paar Fälle damit, aber dann nur bei autistischen Kindern, die ja sehr, sehr, sehr besonders sein können. Es gibt autistische Kinder, die essen wirklich Holzspäne und sonst nichts anderes. Und da ist das schon mal eher, dass es auftritt. Aber ja, das gibt es. Ja. Und da hat er dann nochmal betont, wie wichtig die Anamnese ist. Und da sagte auch die anderen Kinderärzte in seinem Krankenhaus, die waren da ein bisschen beschämt, dass all die ganze teure Diagnostik nichts gebracht hat und rein die Anamnese dazu geführt hat, dass er herausgefunden hat, okay, das Einzige, was das Kind braucht, ist Vitamin C. Das würde theoretisch ausreichen, um dem Kind jetzt hier zu helfen. So, natürlich ist es besser und wichtiger, das Kind gesund zu ernähren. Das kann aber sehr, sehr, sehr schwierig sein, wie ich auf jeden Fall aus Erfahrung berichten kann. Und deswegen auch nochmal an alle Eltern auch, versucht den Kindern vollwertige, abwechslungsreiche Kost zu verabreichen.
Ja, okay, sehr schön. Das erinnert mich an eine Passage aus den Simpsons, wo Lisa Simpson, die Tochter, auch zum ersten Mal vegetarisch sich so ernährt und Marge, die Mutter, immer heimlich Fleisch und Bratensaft unter das Gemüse mischt, damit die Kleine doch noch irgendwie ein bisschen Fleisch und Fett und Proteine mit reinkriegt. Und beide denken,
so kann man arbeiten.
Beide denken sich, sie sind die Schlausten. Ja, okay. Ja, ja. Spannend, okay. Mhm. Und hast genau. Du ein paar Techniken oder Tricks mitgenommen, wo du sagst, ach krass, das muss ich mal ausprobieren bei mir? Oder wie war das von dem Workshop-Anteil?
Ja, ich habe dann vor allen Dingen Workshops besucht, die bisschen ferner von mir sind. Also die osteopathischen habe ich nicht unbedingt besucht, sondern eher die manualmedizinischen, also die ärztlichen. Da hatte ich ja früher auch schon immer mal wieder Einblicke drin. Und die machen das natürlich relativ zügig und relativ, sag ich mal, einfach auch. Also die Untersuchung der zum Beispiel jetzt Halswirbelsäule, der Segmente der Halswirbelsäule geht da relativ zügig. Manche Techniken sind auch zapp-zerapp so ungefähr. Und interessant waren zum Beispiel einige Ansätze, die jetzt nicht so klassisch chiropraktisch sind, dass ich halt eine endgradige Einstellung in die Einschränkung mache und dann mit dem Impuls klack über diese Barriere hinweggehe, sondern dass die auch zum Beispiel in die freie Richtung gehen und dann Impulse in die freie Richtung machen. Ne? Also da, wo du viel Spielraum hast, was einerseits vielleicht ein bisschen angenehmer ist, weil du nicht über diese Barriere gehst, was mir aber nicht so ganz einleuchtet, sage ich mal, wie man damit vorankommt. Aber da wurde auch so oft gesagt, es gibt halt verschiedene Schulen innerhalb dieser manuellen Medizin, die auch schon recht viel Tradition haben und das scheint auch gut zu funktionieren. Also viele von denen haben da ganz gute Erfolge, haben da sehr viele Fallbeispiele gezeigt und es gibt auch ein paar interessante Studien dazu. Das scheint zu funktionieren, obwohl es halt ein sehr unterschiedlicher Approach ist, eine sehr unterschiedliche Herangehensweise ist. Ja, und dann noch wie Osteopathen dazu, die dann mit kranialen Base-Release kommen und mit intraossealen Techniken und so. Und das war auf jeden Fall schön. Okay. Und nochmal so ein bisschen als Service für unsere Hörer. Es gab eine Studie, die vorgestellt worden ist, die über mehrere Jahre lief. Die wurde 2009 geplant und jetzt, glaube ich, 22 oder 23 erst veröffentlicht. Da gibt es ein kleines Übungsprogramm, was man mit den kleinen Kindern machen kann zur Entwicklungsförderung der sensomotorischen Entwicklung. Also, dass die halt möglichst gut und gezielt diese ganzen Schritte durchlaufen. Vom Bauch, von Rückenlage in Bauchlage drehen, links rüber in den Kniestand, Sitz und so weiter und so fort. Das sind 5 Übungen, die sind auf der Website ManMedInfo zu finden. Ich gucke mal, ob wir die auch vielleicht für unser Instagram-Portfolio mit reinnehmen können. Das ist ein evidenzbasiertes Übungsprogramm, was sehr schnell, sehr einfach geht und auf jeden Fall dazu beigetragen hat, dass aus entwicklungsverzögerten Kindern entwicklungsnormale Kinder geworden sind. Das ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Take-Home-Message und ich habe, seitdem ich da war, jedem Eltern, die mit ihren Kindern zu mir kamen, dieses Video verschickt. Das darf auch öffentlich geteilt werden und so. Das ist spannend.
Ja, ist klar.
Ja, genau. Der Kongress wird wahrscheinlich nächstes Jahr wieder stattfinden. Es war früher immer jährlich und ich werde zusehen, dort wieder hinzukommen und kann es jedem empfehlen, der in dem Bereich unterwegs ist. Manuelle Behandlung und Kinderbehandlung.
Wunderbar.
Alright. Der Knochenjob-Podcast wird gesponsert von der Praxissoftware Lemniscus. Ich bin seit Jahren zufriedener Kunde. Das liegt unter anderem daran, dass mir Lemniscus sehr viel Zeit und auch einiges an Geld eingespart hat. Ich nutze vor allen Dingen die Kalenderfunktion. Dadurch ist es sehr einfach, die Patienten einzuplanen, in verschiedene Spalten einzutragen oder dass diese sich ganz einfach online bei euch einen Termin buchen können und selber die Zeit und den Therapeuten auswählen können. Mit wenigen Klicks ist die Rechnung erstellt und an eure Patienten per E-Mail versendet. Dadurch kommt man dem Traum von einer papierlosen Praxis deutlich näher. Ihr benötigt kein Papier, um die Rechnung auszudrucken oder um diese per Post zu verschicken und spart dabei auch noch Porto. Ebenso könnt ihr unterschiedliche Bezahlungsmodalitäten wählen, egal ob per Rechnung, EC-Karte oder auch bar. Eine Funktion, die ich auch sehr, sehr zu schätzen weiß, ist die automatische Terminerinnerung. Ihr könnt einstellen, wie viele Tage vorher eure Patientinnen und Patienten an den Termin bei euch in der Praxis erinnert werden sollen. Dadurch kam es bei mir zu deutlich weniger Ausfallterminen und zu einer höheren Zufriedenheit bei meinen Patientinnen und Patienten. Falls ihr noch andere Praxis-Software-Lösungen nutzt, ist es auch relativ einfach, die dort vorhandenen Daten bei Lemniscus einzuspielen, so dass es ein ziemlich einfacher Wechsel ist. Lemniscus bietet Praxislösungen an für Solo-Selbstständige. Also wenn ihr nur wenige Patienten im Monat habt, dann ist das für euch auch möglich und bereits ab 15 Euro pro Monat erhältlich. Habt ihr eine größere Praxis mit mehreren Mitarbeitern, ist auch das kein Problem. Da könnt ihr ein größeres Paket dazu buchen. Der Knochenjob-Podcast hat durch die Kooperation mit Lemniscus die Möglichkeit, dass ihr davon profitiert und einen Rabatt von 20% auf das erste Jahr bekommt. Der Gutscheincode, den ihr dafür angeben müsst bei der Buchung, ist Knochenjob. Mit dem Gutscheincode Knochenjob bekommt ihr 20% auf das erste Jahr bei der Praxissoftware Lemniscus. Lemniscus mit C.
Klasek, kommen wir zum Main Topic unseres heutigen Zusammentreffens, würde ich vorschlagen.
Mhm.
Und zwar zur größten Waffe vermeintlich, die wir Osteopathen in unserem Holster hängen haben, zu der Pumpgun der Diagnose, zur Palpation. Klas. Palpare, ja. Kommt, du bist der Lateiner von uns beiden. Ich bin der Franzose, glaube ich. Oder hattest du Latein?
Aber hallo, großes Latinum.
Degi, das, ich wusste schon, das macht Sinn, mit dir so einen Podcast zu starten. Also, palpare heißt streicheln. Wusstest du das? Streicheln und fühlen. Es geht um unsere Fingerbeeren. Es geht darum, Dinge mit unseren Händen zu ertasten, zu interpretieren und Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Ich meine, gelesen zu haben, wir sind in der Lage, mit unseren geübten Fingern einen Höhenunterschied von 0,006 Millimetern zu erfüllen, was, wenn man sich das wirklich vorstellt, nüscht ist. Nüscht. Und dennoch sind wir so anfällig für Fehler, Missinterpretationen und Fehlfühlbarkeiten. Wie ist denn so deine Geschichte des Fühlens? Wie hast du angefangen als Physiotherapeut? Hast du da viel palpiert? Hast du dir genauso wie ich einen abgefühlt und dachtest, verdammt, ich weiß überhaupt nicht, wo diese Riesenstruktur ist? Oder ging dir das alles leicht von der Hand im wahrsten Sinne des Wortes?
Ja, ich fand das mit der Palpation fand ich echt immer spannend. Das war eines meiner Lieblingsgeschichten in der Physiotherapieausbildung schon. Ich könnte jetzt sagen, dass es mir leicht gefallen ist. Ich weiß aber auch noch, dass ich am Anfang da wirkliche Probleme hatte. Also in den ersten Kursen zum Beispiel die Sips zu fühlen hinten am Becken oder die Beckenkämme auch. Da ist man manchmal dann schon ein bisschen doof da gestanden, auf jeden Fall. Aber es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte mich in der Ausbildung damals schon mit Triggerpunkten viel beschäftigt und da diese Muskelverhärtung, diese Hartspannstränge, diese kleinen Knubbelchen da zu fühlen, das hatte mir sehr viel Spaß gemacht. Und auch die Knochenstrukturen. Ich weiß noch, dass später irgendwann so eines der größten Erfolgserlebnisse, die ich hatte, war, dass ich irgendwann die Handwurzelknochen, wir haben ja 8 Handwurzelknochen in 2 Reihen organisiert im Handgelenk, dass ich die irgendwann auseinander palpieren konnte, dass ich sagen könnte, ah, okay, das ist das Scaphoid und das hier ist jetzt das Capitatum, hier unten hängt das Pisiforme und so. Da habe ich mich richtig cool gefühlt, dass ich sagen konnte, okay, jetzt kann ich hier so einzelne kleine Knochen gegeneinander bewegen und abgrenzen. Das ist mir bis heute in Erinnerung geblieben, wie cool ich mich da gefühlt habe.
Ja, endlich hast du dich mal cool gefühlt, freut mich sehr.
Ja, genau. Und dann kam es irgendwann, ich hatte mich dann mit wissenschaftlichen Erkenntnissen gerade zu dem Thema Palpation beschäftigt, dann kam so ein bisschen der Einbruch, die dunkle Wolke am Himmel, dass das alles echt unzuverlässig ist. Und es, wenn man schon bei der Sips anfängt, von der ich eben gesprochen habe, also eigentlich eine Struktur am hinteren Becken, die sehr einfach zu ertasten ist, selbst die ist sehr unzuverlässig in Studien zu ertasten. Also wenn dann halt irgendwie 3, 4, 5 Experten kommen und bei demselben Menschen die Sips ertasten sollen, dann kommen die oft zu unterschiedlichen Ergebnissen. Das ist noch nicht mal ein komplizierter Test oder sowas, irgendwelche Rhythmen fühlen oder irgendwelche Bewegungen fühlen, sondern nur diese eine Struktur. Und alleine daran scheitert die Wissenschaft schon oder alleine daran scheitert die Palpationsfähigkeit oft schon, diese einfachen Sachen zu ertasten. Und das hat bei mir zu einem gewissen Einbruch geführt, könnte ich jetzt sagen.
Depression, Krise.
Ja, Burnout schon, bevor es überhaupt losging.
Nur noch Gerätetherapie gemacht.
Genau, nur noch Krafttraining. Nur noch Krafttraining. Und
nur noch Elektro überall drüber.
Nur noch Kneippsche Güsse.
Ja. Heiße Rolle.
Und das hat mir ein bisschen mein Vertrauen in meine Hände genommen und ich habe auch dann jetzt in den letzten Jahren nochmal wieder echt arbeiten müssen und auch echt wieder mein subjektives Empfinden da schulen müssen, um halt gewisse Sachen wahrzunehmen und da halt richtig damit auch arbeiten zu können, so, ne? Weil das halt einfach unheimlich wichtig ist. Ja, wie war bei dir die Entwicklung? Du bist ja auch ein guter Fummler, wie man so hört.
Auf jeden Fall. Ich bin ganz bei dir. Ich würde sagen, so die grobe Makroanatomie mit den Knochenpunkten, da hat man sich oder habe ich mich häufig immer sehr wohl und sicher gefühlt. Dennoch gab es dann vermeintlich einfache Regionen zu fühlen, wie wo ist denn hier der Trochanter Major an der Seite eines Oberschenkels, wenn ich dann eine dicke Person hatte, dann musste ich da schon wirklich fühlen und fummeln und das Bein bewegen und auf die Suche gehen oder so ein blödes Kiefergelenk vor dem Ort zu finden, dann muss man tatsächlich manchmal wirklich den Patienten bitten, beweg den Kiefer doch mal rechts und links, damit ich überhaupt die wirklich richtige, konkrete Stelle gefunden habe. Das Interessante ist ja, dass wir Menschen alle unterschiedlich gebaut sind. Wir sind vom Konzept her und von der Anatomie grundsätzlich ähnlich geplant. Dann gibt es aber eine Tonne von Variationen, die auch alle lebensfähig sind. Hashtag 3 Nieren, 1 Niere oder weiß ich nicht, 6, 10, 15, was es da alles für Anlageunterschiede gibt. Und ich rezitiere nochmal unser Praktikum im Rahmen der Ausbildung an der Charité, wo wir mehrere Präparate gesehen haben von verschiedenen anatomischen Teilen, wie zum Beispiel einer Leber, wie unterschiedlich groß, lang, dick, dünn eine Leber sein kann und was das für einen Unterschied an Palpationsmustern inne hat, das ist Wahnsinn. Und somit kann mir auch keiner erzählen, dass er blindlings sich wahnsinnig sicher orientiert. Man muss immer sich ein bisschen reinfühlen und selbst die großen Meister unserer Zunft, die an die Füße gehen und sagen, deine rechte Schulter hängt tief, da bin ich immer ganz, ganz vorsichtig. Beziehungsweise da habe ich schon von vielen Stories gehört, die böse in die Wicken gegangen sind, mit an den Füßen gefasst und gefragt, welche Woche denn schwanger war und war irgendwie schon seit 3 Monaten entbunden, das Kind, und solche Scherze. Das heißt, ja, ich glaube, mich orientieren zu können, und ich habe mir eine Realität entwickelt, nach der ich vorgehe bei der Palpation. Aber ob ich da immer wirklich richtig liege, das sei mal dahingestellt. Mhm. Es ist ja nachgewiesenerweise so, dass wenn wir mit einer Idee an die Palpation rangehen, also wenn wir irgendetwas suchen, dass wir das dann auch sehr gerne finden möchten und im Zweifel sogar etwas falsch interpretieren und als solches definieren, als das, was wir da suchen wollten, obwohl es das im Zweifel vielleicht gar nicht ist. Das heißt, wir haben verschiedene Einflussfaktoren, die unser Fühlempfinden wissenschaftlich belegt beeinflussen und auch zu Fehlinformationen führen. Ja.
Ja.
Es gab mal diese eine Studie, das ist bei uns in der Ausbildung auch gemacht worden, das war dieser Gorilla-Test. Das war ein kurzes Video von einem Basketballspiel. Man war da angehalten, ich glaube, die Beine zu zählen oder die Schritte zu zählen der Spieler, und alles konzentrierte sich auf die Beine und zählte da konzentriert. Und dann hat man einen Break gemacht und es wurde kurz besprochen, wie viele Beine man dann gesehen hat. Und selbst da waren es schon Unterschiede zu sehen. Und dann hat man das Video nochmal abgespielt und gesagt, sucht mal den Gorilla. Und dann war es so, dass in dem Video mitten auf dem Spielfeld ein Gorilla übers Feld gelaufen ist und sich mehrmals auf die Brust getrommelt hat und dann wieder davon getrottet ist. Und jeder hat sich ertappt oder entblößt gefühlt, weil niemand diesen Gorilla gesehen hat, sondern sich alle auf das konzentriert hatten, was sie denn als Aufgabe hatten. So, sprich, übertragen auf die Palpation. Ein Mensch kommt zu dir und sagt, ich habe hier, was weiß ich, ein Knubbel hier in der Tiefe des Bauchraums und das ist ungefähr hier, und du suchst die ganze Zeit den Knubbel, spürst aber drumherum die eigentliche Realität des Gewebes kaum oder lässt andere wichtige Informationen beiseite und bist total beeinflusst. Ja. Und somit sage ich immer ganz moderat, mit jedem Menschen, der zu mir in die Behandlung kommt, wird meine Palpation ein Stück weit besser, weil mein Erfahrungsschatz ein bisschen größer wird. Aber dennoch bin ich nie perfekt in der Palpation und ich werde am Ende meiner Karriere meine beste Palpation erreicht haben. Aber das wird immer noch nicht vollumfänglich sein.
Ja. So. Es gibt ja auch so verschiedene Übungen, wie man sich Palpationen erarbeiten kann. Von Andrew Taylor Still ist ja überliefert worden, er soll angeblich immer ganz viele Knöchelchen in seiner Hosentasche gehabt haben, den er dann rumgeklödert hat. Und diese Stück für Stück jede Knochenkante, jede Ecke, jede feine Erhebung abpalpiert hat, um so wirklich halt seine Palpation zu schulen. Und ja, er hatte ja auch insbesondere wirklich diesen Fokus auf die Knochen und auf die Knochengelenkstrukturen, dass er sich das halt wirklich alles vor seinem inneren Auge auch erarbeiten kann. Und das, was du so meintest, diese Visualisierung der Strukturen, darum geht's auf jeden Fall auch sehr stark dabei. Ja, und lässt viel Spielraum übrig, um sich selbst zu betrügen. Und relativ simpel oder verhältnismäßig simpel ist es ja eigentlich dann, diese ganzen äußeren Sachen zu tasten, Muskeln, Faszien, Organe, kann schon ein bisschen schwieriger werden, weil man muss ja auch wirklich sehen, dass man durch die Bauchdecke ja auch palpiert. Und manchmal, wenn man jetzt denkt, okay, ich habe jetzt hier den Kolon, den Dickdarm, der da entlang läuft, und wenn man dann mal die Leute im Bauch anspannen lässt, dann merkt man, ah shit, ich war am geraden Bauchmuskel dran und so, ne? Der da ja auch in so einer Längsstruktur entlang läuft. Und ja, das ist auf jeden Fall eine knifflige Angelegenheit. Und was man auf jeden Fall machen sollte bei seiner täglichen Arbeit, dass man die Behandlung, diese Palpation auch immer gleichzeitig als Übung sieht, ne, damit man jeden Tag 1% besser wird, dass man immer über dieses Feedback nachdenkt. Okay, wo drücke ich jetzt hier rein? Wie fühlt sich das an? Was verändert sich unter meinen Fingern? Und ist es wirklich das, was ich denke, was es ist? So, ne? Ist das jetzt die Galle oder ist das jetzt noch ein harter Rand in der Leber? Oder ist das Bauchmuskulatur? Oder ist das eine Darmschlinge, die da rumhängt und so? Mhm. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und schön wäre es eigentlich auch, wenn Ultraschallgeräte ein bisschen mehr Einzug finden würden, nicht nur in Studien, sondern halt eben auch in der Ausbildung, dass man da so ein bisschen auch immer Feedback kriegen kann. Ja? Also was palpiere ich da tatsächlich? In welcher Muskelschicht fühle ich mich da gerade rein? Oder habe ich jetzt hier wirklich das Organ, was ich denke, was ich da behandle und so? Also das wäre eine Möglichkeit, dass da halt so die Outcomes zu verbessern oder das subjektive Empfinden zu schulen. Ja. Mhm. Und nochmal von diesen großen Strukturen weg. Es gibt ja dann viele Osteopathen, die zum Beispiel sagen, ja, wir können auch ganz andere, tiefer liegende Sachen palpieren, die man definitiv nicht palpieren kann. Also über eine Galle kann man sprechen, über den Psoas kann man auch sprechen, Dünndarm, Dickdarm und so. Aber zum Beispiel das Gehirn zu palpieren, das ist jetzt ja so gesehen erstmal nicht möglich, weil wir den Schädel ja haben. Aber zum Beispiel diese Nathalie Cormuron, die sagt zum Beispiel, sie kann die einzelnen Furchen im Gehirn palpieren und dementsprechend auch die Elastizität oder so da behandeln, ne? Und ich muss sagen, einerseits denke ich, ach komm, erzähl mir nichts. Andererseits denke ich, wie geil wäre das, das auch zu können. Also so diese, ja, ne, diese Schwingung, dieses, was der Patient ausstrahlt, was du vielleicht ertasten kannst an Elastizitäten über die Haut, über die Schädelknochen, über die Dura ins Gehirn, da irgendwie so eine subjektive Wahrnehmung zu entwickeln und zu erspüren, dass du das vielleicht doch irgendwie kannst, ne? Oder zumindest irgendwas zu palpieren, womit du arbeiten kannst. Darum geht es dann ja vielleicht auch, ne? Dass du jetzt gar nicht unbedingt sagen kannst, okay, Struktur A, B habe ich, aber ein Bild davon zu entwickeln, was sich da in der Birne abspielt, so dass du damit behandeln und arbeiten kannst, so, ne? Mhm. Und das wäre irgendwie geil, wenn wir tatsächlich diese Superkräfte hätten, von denen gesprochen werden. Geheime Superkräfte.
Noch mal einen Schritt zurück vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die nicht osteopathisch sind. Wir haben das Dilemma in der Osteopathie, dass wir nun mal am lebendigen und ich wollte gerade sagen geschlossenen, aber am nicht operativ eröffneten Menschen arbeiten müssen und demnach an Strukturen gehen wollen, die wir mit den Fingern von außen nicht direkt palpieren können. Eigentlich können wir gar nichts direkt palpieren, weil wir immer durch die Haut, immer durch das Fettgewebe und immer durch das Fasziengewebe arbeiten. Und dennoch ist es uns ja möglich, zum Beispiel große Knochenpunkte zu erreichen. Also die Kniescheibe zum Beispiel oder die Spitzen vorne an den Becken und dergleichen, die kann jedes Kind fühlen und sagen, da ist es ein Knochen, da ist es hart. Und dennoch ist es eigentlich nicht die Realität, weil wir immer noch zwischendrin anderes Gewebe haben, was wir quasi als Weiterleitung unserer Empfindung nutzen. Das nennen wir das Stacking. Das heißt, wir packen verschiedene Gewebe vor unsere Finger und sammeln diese Gewebe. Und mit diesem Gewebe gehen wir in die Tiefe und suchen irgendetwas, was wir fühlen wollen. Ich habe mir mal überlegt, wie man das erklären kann. Stellt euch vor, es sind zwei Kissen an der Wand befestigt und ihr steht hinter einem Tisch und kommt an die Kissen nicht dran. Und ihr wollt jetzt aber fühlen, welches dieser Kissen weicher ist. Dann könnt ihr euch einen Stock nehmen und mittels des Stock in beide Kissen reinpieksen. Und dann bekommt ihr dennoch mit der Erfahrung, die ihr habt, eine Idee davon, welches dieser Kissen denn jetzt lockerer und weicher und fluffiger ist und welches das etwas festere ist. Und das ist natürlich eine Interpretation, weil wir nicht direkt mit den Händen an diesem Kissen sind, sondern der Stock quasi der Übermittler der Information ist. Und so gibt es dann Osteopathinnen und Osteopathen, die von sich einnehmen, ich bin in der Lage, die Haut, die Faszien, die Fettschicht, die Darmschlingen, das Peritoneum, das Blutsystem, das Blut selber, alles übereinander zu packen und dennoch von oben durch den Bauch die Niere hinten am Rücken fühlen zu können. Oder wie Klaas gerade eben sagte, ich kann durch die Schädelkalotte Einfluss nehmen bzw. empfinden, wie die Weichteilsituation unter dem Schädel ist. Und das mag jetzt für den einen oder die andere wahnsinnig hanebüchen klingen. Und das tut es für uns ja auch. Wir sind da ja auch so ein bisschen hin und her gerissen. Und dennoch hat sich gezeigt, dass es da erstaunliche Richtigkeiten geben kann. Also ich erinnere mich an ein Interview von Barall, der von einer Dame berichtete, die ein Tumor im Lungengewebe hatte. Und er hat von außen über den Brustkorb palpiert und in die Tiefe sich reingefühlt und gesagt, hier ist irgendwas fest, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Und dann ist die Dame, die davon noch nichts wusste, los und siehe da, sie hatte einen Tumor. Und ich gebe diese Story einfach so weiter, es war interessant, die Dame ist dann leider verstorben im Zuge dieser Krebserkrankung und der Partner dieser Dame ist dann in eine neue Beziehung gegangen und diese Dame ist dann auch zu Barall in die Behandlung gekommen. Und verrückterweise ist das Gleiche nochmal passiert. Er palpiert wieder den Brustkorb und es war wieder ein Tumor im Brustkorb. Hey. Und auch diese Dame ist, glaube ich, hinterher verstorben. Sodass der Partner dieser beiden Damen hinterher keine Person mehr zu Barall geschickt hat. Aber er sagte, es ist schon, man kann mit Interpretation und Erfahrung schon Dinge spüren. Man muss aber 5000 Brustkörbe und Lungen interpretiert haben, damit man eine Idee bekommt, ob sich das jetzt richtig anfühlt oder eben nicht. Und dennoch ist das natürlich nie die ganze Wahrheit und wahnsinnig fehlerbehaftet und man muss tunlichst vorsichtig sein, irgendwelche Diagnosen rauszufeuern und zu sagen, das ist ganz klar dieses oder jenes oder welches, weil in der Realität kann sich das alles ganz anders darstellen.
Nein. Ja, genau. Und es wäre auch, sage ich mal, doof, das Ganze komplett zu verbannen. Ich erinnere mich da nämlich auch an ein Fallbeispiel, wo ich einen 3-jährigen Jungen hatte, der noch nicht gesprochen hat. Also bei einem 3-jährigen erwartet man durchaus, dass die mehrere Sätze sprechen können, schon zig Wörter drauf haben. Und das Kind hatte ich als Baby schon mal behandelt, als 6 Monate altes Kind. Und das war damals, das war mir so in Erinnerung geblieben. Ich hatte gedacht, das Kind ist das schlauste Kind, was ich jemals in Behandlung hatte und ist auch, hat mich so angeguckt und mich so taxiert und hat gefühlt, hat mich das Kind durch seinen Blick schon als Idioten entlarvt, so ungefähr. Und es war schon unheimlich fortgeschritten mit 6 Monaten damals, mit seiner sensomotorischen Entwicklung. Und der kam dann nochmal wieder, als er 3 Jahre alt war. Und auch gut körperlich entwickelt, zweisprachig aufgewachsen, was oft zu einer verbesserten Sprachentwicklung auch führt. Aber das konnte halt höchstens 2 Wortsätze machen mit 3 Jahren. Und das ist wirklich, wirklich, wirklich relativ schlecht, sag ich mal, kurz vor Entwicklungsverzögerung und so. Und ja, die Mutter sagte, können Sie mal gucken, was da so zu tun ist, was zu machen ist und so, ob Sie irgendwas finden. Und dann gucken wir mal, wie sich die Sprachentwicklung verändert und so. Und ich dachte, ich habe auch erklärt, dass ich nicht weiß, ob da irgendwas passieren kann. Ich weiß nicht mehr so ganz genau, was ich gemacht habe. Ich kann auch nicht behaupten, dass ich halt den parietalen Lobus irgendwie behandelt und gespürt habe. Aber auf jeden Fall ist das mit der Sprache besser geworden. Und ich habe sehr viel Kranium gemacht. Nach der 2. Behandlung ist das echt anders geworden, dass das Kind wirklich gut gesprochen hat. Sagte die Mutter, sagte die Oma und sagte die Kita auch so. Und das ist irgendwie, hätte ich irgendwie gesagt, ach komm, das ist alles Quatsch, nee, sorry, gehen Sie nach Hause, geben Sie dem ein bisschen Ritalin oder so, was auch immer, ja, und das wird schon wieder. Dann wäre sowas halt nicht, hätte das Kind halt nicht so schnell wieder sprechen gelernt. Ne? Es hätte mit Sicherheit irgendwann auch sprechen gelernt, aber es ist natürlich ganz wichtig, sich ausdrücken zu können als 3-Jähriger, weil die auch ganz viele unterschiedliche wilde Phasen haben können und mit ihren Emotionen auch nicht so gut umgehen können, durchaus. Und wenn die sich dann lernen, auszudrücken, macht das Leben für die Kinder selber und für die Eltern vor allen Dingen auch, das ist um einiges einfacher. Deswegen, ja, lohnt es sich auf jeden Fall, bei sowas dabei zu bleiben und das nicht als Humbug einfach irgendwie abzustempeln und da offen für zu bleiben.
So.
Ja.
Ich will noch mal eben ganz kurz einen Überblick abreißen über die Dinge, die wir überhaupt fühlen können. Erstmal so ein bisschen runtergebrochen. Wir haben in unseren Fingern verschiedene Rezeptoren, die für verschiedene Gewebsqualitäten zuständig sind. Das sind Meissner-Körperchen, die Druckreizempfindsamkeiten weiterleiten. Und zwar die, wenn wir kurz jemanden berühren, schnelle Informationen weiterleiten. Dann gibt's die Merkel-Zellen, fand ich ganz witzig. Die sind auch für Druckreize verantwortlich. Haben aber eine deutlich längere Leitung und kommen erst später zum Tragen. Und da musste ich so ein bisschen an die Politik denken und kann man sich gut merken. Angela Merkel hat auf Druckreize auch erst langsam reagiert. Das kann man sich, glaube ich, ganz gut als Eselsbrücke merken. Und dann haben wir die Ruffini-Körperchen, also eine andere Nervenzellrezeptorgruppe, die auf Wärme, Dehnung im Gewebe oder auch Stauchung reagiert. Das heißt, wir können natürlich die Haut und die Struktur einmal ziehen und kriegen darüber eine Information. Wir können sie aber auch zusammendrücken und stauchen. Das ist natürlich noch eine andere Gewebsqualität. Und dann, das ist für mich die einzige Legitimation einer Massage-Gun-Pistole im Therapiewesen. Zum Stimulieren der Pacini-Körperchen haben wir ein Messempfinden für Vibrationen. Und diese Massagepistolen, die hochfrequent arbeiten, stimulieren natürlich dann auch diese Pacini-Körperchen. Und ich sage mal, um die zu trainieren, ist so eine Pistole bestimmt gut für alles Weitere. So lala. Und ja, insgesamt das zusammengenommen gibt uns natürlich eine Idee von einer Gewebsqualität und diese einzelnen Nervenzellen und diese einzelnen Interpretationen können wir tatsächlich auch in einem gewissen Rahmen trainieren. Ich erinnere mich da an einen Test, den ich spaßeshalber, wenn ich in der Küche bin, immer noch mal wieder mache. Und zwar eine Herdplatte, die heiß ist, wo ich mit einer Hand von 1 Meter, 2 Meter schaffe ich nicht, aber vielleicht 1,5 Meter über dieser Herdplatte anfange, mit der Hand langsam auf die warme Fläche zuzugehen und ich fühle und schule mich darin zu spüren, ab wann ich denn einen gewissen Wärmeunterschied wahrnehme. Und mit der Zeit kann ich immer höher gehen, das heißt, es wird für mich eigentlich immer schwerer, diesen Wärmeunterschied zu erspüren. Und habe dadurch aber eine gewisse Qualitätsschulung meines Wärmeempfindens trainiert. Das gebe ich mal an alle Azubinen und Studentinnen weiter. Das kann man, glaube ich, ganz gut mal mit einbauen. Und ansonsten geht eigentlich nichts darum, wieder mal am lebendigen Menschen zu üben. Und das, ja, was die Dozenten im Unterricht immer sagen, was immer so verhasst ist, wechselt auch mal die Partner. Geht mal rum und fühlt mal bei anderen Leuten. Das habe ich immer gehasst, weil ich dachte, auch nerv mich nicht. Lass mal wieder weitermachen.
Wolltest du mal bei mir bleiben am Tisch?
Ja, ja, dadurch genug zu tun mit irgendwelchen komischen Empfindsamkeiten. Naja, auf jeden Fall haben wir eine gewisse Interozeption, das heißt Dinge, die wir in uns spüren, die Teil des haptischen Systems sind. Es gibt Exterozeptoren, also das, was wir spüren, wo wir unsere Hand drauflegen, der äußere Reiz, der uns eine Information gibt. Und dann haben wir die Propriozeption, das heißt unsere Stellung im Raum, unsere Interpretation des Zusammenspiels des Ganzen. Und das Ganze zusammen ist das haptische System. Und da gibt es natürlich diverse Variationen und ja, Missempfindungen, gerade bei Erkrankungen oder gerade, sagen wir mal, hier beim Schlaganfall, Hemiparese, die Menschen sind auf einer Seite sensibilitätsgestört, ist das ganze System natürlich stark beeinflusst, kann dann in gewisser Weise wieder geschult werden und mit ein bisschen Glück kommt vieles bis alles wieder und mit Pech dann leider nicht mehr. Und eine Sache in der Recherche zu dieser Folge wollte ich noch eben zum Besten geben. Ein Artikel im Deutschen Ärzteblatt ist postuliert worden, dass in der Brustkrebsfrüherkennung ausgebildete blinde Frauen eingesetzt werden und mit einem extrem hohen Erfolg frühe Stadien des Brustkrebses palpieren können, was wohl eine sehr hohe Validität hat. Und es gibt mittlerweile tatsächlich viele blinde Menschen, die das beruflich wohl machen und als Palpationsdiagnostikerin eingesetzt werden. Okay. Und das mit einer sehr hohen Sicherheit. Man sagt ja den Leuten, die den Ausfall des visuellen Systems haben, eine feinere Palpationsfähigkeit nach. Und nochmal übergeleitet auf unsere Arbeit ist ja häufig auch so, dass wenn wir uns wirklich konzentrieren und irgendwas fühlen wollen, dass wir dann die Augen schließen, weil wir uns dann diesen äußeren visuellen Reizen entledigen und uns mehr auf unser Tastsinnesorgan konzentrieren können. Und es gab einige Dozenten, die sagen, lass die Augen offen, und andere sagten, mach ruhig die Augen zu und fühl dann. Und ich gehöre auf jeden Fall zu der Kategorie, dass es mir nicht peinlich ist, die Augen zuzumachen und mich dann zu konzentrieren. Ja.
Genau, sehe ich sehr ähnlich, ja. Du hattest vorhin das Thema Interozeption angesprochen. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, sehr wichtig. So diese innere Wahrnehmung. Also ein Beispiel für eine Interozeption könnte zum Beispiel sein, dass man, wenn man einfach irgendwo sitzt oder liegt oder so, sich darauf konzentriert, seinen eigenen Puls zu zählen. Und zwar jetzt nicht am Handgelenk oder mal an der Halsschlagader zu messen, sondern einfach die Pulsation im eigenen Körper wahrzunehmen. Das ist so das, was wir Interozeption nennen. Und da gibt es bestimmte Hirnanteile, die da sehr wichtig für sind, und afferente Fasern, diese sogenannten C-taktilen Fasern, die Informationen von der äußeren Peripherie des Körpers auch weiterleiten. Also wenn wir zum Beispiel palpiert werden, wenn wir die zu palpierenden sind. So. Und eine Bombenstudie dazu, die mir immer mal wieder untergekommen war, die wollte ich dazu einmal kurz vorstellen. Die ist von Francesco Ceritelli, mit dem ich auch ein Interview gemacht habe, weil der auch auf dem ZIMT-Kongress war. Und die Studie heißt Effect of Continuous Touch on Brain Functional Connectivity is Modified by the Operator's Tactile Attention. Das heißt, es kommt sehr darauf an, wie derjenige, der palpiert oder der anfasst, wie der mit seinem Kopf bei der Sache ist. Was der macht, verändert die interozeptive Wahrnehmung messbar im Gehirn-MRT bei dem Patienten, also bei demjenigen, der angefasst wird. Ja. Aus früheren Studien war bekannt, dass wenn ich halt eben als Behandler mit dem Kopf dabei bin, dann passiert in meinem Gehirn etwas ganz anderes, aber dass das auch bei dem Behandelten anders ist. Das war bis vor kurzem noch neu und die Studie ist von 2017 und die wurde so gemacht, dass der Patient quasi, also der behandelt wurde oder der angefasst wurde, wurde in ein funktionelles MRT gelegt. Gehirn wird 5 Minuten lang untersucht und man schaut, wo sind so die Nervenaktivitäten. Ne? Und dann kommt der Untersucher, steht am Fußende und streicht so über den Knochen. Die hatten das genau gemessen. Mit einer Kraft von 0,2 Newton hat er an den Knöcheln an beiden Seiten so auf und ab gestrichen. Und die eine Gruppe, oder einmal wurde der Untersucher halt angehalten, sich genau darauf zu konzentrieren, was er da spürt. Also wie ist die Temperatur, wie ist die Beschaffenheit, wie ist die Dichte des Gewebes, wie ist die Elastizität dort, und dann wurde gemessen, was beim Patienten im Gehirn passiert, und dann wurde das nochmal gemacht und da hatte der Behandler einen Kopfhörer aufgesetzt bekommen und mit verschiedenen Piepgeräuschen, es hat immer gepiept, so piep, immer im unterschiedlichen Rhythmus, und der sollte halt am Ende sagen, wie oft es gepiept hat. Er hatte halt einen komplett anderen Fokus während der Behandlung, ne, und hat halt trotzdem beim Patienten rumgestrichen. Und siehe da, das hat einen signifikanten Einfluss darauf gehabt, wie die Interozeption bei dem Patienten im Gehirn ablief. Also es gab halt ganz andere neuronale Verbindungen im präfrontalen Kortex zum Beispiel, also auch in diesen Zentren, die für die höhere Wahrnehmung verantwortlich sind. Ja, das finde ich irgendwie echt, echt krass, dass es der Patient quasi merkt, wie ich angefasst werde. Ne? Also ob ich als Behandler voll bei der Sache bin und mich so richtig reingroove, oder ob ich halt quasi parallel an irgendwas anderes denken würde, ne? Oder ob ich parallel irgendwie Radio höre oder auf mein Handy gucke oder sowas. Ne? Das macht einen Riesenunterschied in der Interozeption aus.
Ja, da erinnere ich mich auch an das Pepsi-Paradoxon. Ich weiß nicht, ob du das noch auf dem Zettel hast. Es gab mal eine Gruppe von Menschen, die Pepsi und Coca-Cola in der Blindverkostung gegenüber gestellt bekommen haben. Und in der Blindverkostung hat Pepsi besser abgeschnitten. Also den Leuten hat die Pepsi besser geschmeckt. Das konnte man auch mittels Gehirnaktivität messen. Und dann hat man die Label freigelegt und das Ganze nochmal gemacht. Also man hat visuell beeinflusst und die Leute waren geprägt durch Werbung und Marketing und ihre eigenen Erfahrungen mit diesen Marken damit konfrontiert. Und da hat überragend Coca-Cola gewonnen dann auf einmal. Und das ist ein ähnlicher Einfluss, also auf einem anderen Wege. Aber also bei dir ging es jetzt übers Ohr. Und in diesem anderen Test ging es dann über das visuelle System. Also wir lassen uns schon wahnsinnig beeinflussen. Demnach nochmal für die praktische Arbeit in der Osteopathie, wenn wir zu viele Informationen haben und zu viele Ideen haben und irgendwie schon einen Plan gestrickt haben, ach, es muss diese oder jene Struktur sein, wahrscheinlich, wenn ich die finde, dann habe ich den Schlüssel zu dem Problem gefunden. Dann wollen wir auch, dass wir das finden und dann suchen wir so lange, bis wir irgendwas gefunden haben, was einigermaßen zu dieser Idee passt und wollen das dann auch umsetzen, was natürlich nicht der richtige Weg ist sozusagen. Ganz interessant. Und Peter Sommerfeld, ein österreichischer Osteopath, der auch Dozent von Klaas von mir war, der hat mal einen Artikel geschrieben, der nennt sich Die Palpation und das Dilemma der osteopathischen Hände. Wir müssen als Osteopathen und Osteopathinnen natürlich auch die Kirche im Dorf lassen und nicht nur uns auf unsere Hände und Finger und Palpationsfähigkeit verlassen. Wir neigen auch manchmal dazu, den Mensch in seiner Gesamtheit ein wenig zu vernachlässigen und gar nicht so richtig auf die Geschichte und den Hintergrund zu hören, sondern sagen, ja, leg dich mal hier hin, wir fühlen jetzt und das, was ich fühle, wird die Realität sein und das behandeln wir. Ein großes Prinzip der Osteopathie ist, wir müssen den Menschen immer in der Ganzheit sehen und wir dürfen uns nicht anmaßen, demjenigen rein zu interpretieren, was er denn für Themen und Probleme hat oder sie.
Ja. Richtig, genau. Und da ist eigentlich auch so ein bisschen Wandel, also sowohl in der Osteopathie allgemein als auch in der Lehre. Das wird nämlich in diesen Palpationsstudien auch oft gefordert, dass sich das so ein bisschen öffnen sollte. Ne? Es gibt jetzt nicht den einen Lehrer, der sagt, jetzt der Rhythmus ist jetzt im Maximum angekommen und jetzt sinkt er wieder und so. So wurde das früher gemacht. Ich palpiere richtig, du palpierst falsch. Das konnte man immer mal wieder widerlegen eigentlich. Es gibt kaum reliable Tast- und Untersuchungsverfahren, die die Palpation benutzen in der Osteopathie. Das muss man einfach leider sagen. Und das hat dazu geführt, dass es halt jetzt ein bisschen offener gehalten wird, dass halt auch darauf Rücksicht genommen wird, wie subjektiv ist das Ganze, ne? Dass man halt diese subjektive Empfindung nicht irgendwie zack abcancelt, sondern sagt, okay, was spürst du? Wie nimmst du das wahr? Und das, was du spürst, ist richtig, ne? Ich komme jetzt nicht als Dozent und sage, ja, das ist falsch. Das führt halt eher zu einer negativeren Einstellung dazu und auch nicht zu besseren Ergebnissen. Und was man aber auf jeden Fall auch sagen muss, ist, dass einige der Studienergebnisse von früher auch nicht so aussagekräftig waren, weil die Studienqualität halt schlecht war. Also zum Beispiel Palpation der Triggerpunkte. Das war früher immer relativ schlecht, hatte eine relativ schlechte Zuverlässigkeit und Validität. Neuere Studien, die auch an klinischen Menschen gemacht wurden, also an Leuten, die auch wirklich myofasziale Schmerzen hatten, sehen da schon deutlich besser aus. Also auch wenn wir jetzt irgendwie immer wieder so lesen, Studien von 2006, die zeigen schlechte Reliabilität, wir brauchen da weitere und bessere Studien. Und manchmal führt das dann auch zu einem Umdenken. Genauso ist es ja auch bei der kraniosakralen Osteopathie jetzt gerade, dass wir halt irgendwie sagen, ja, alles irgendwie Quatsch. Aber neuere Ergebnisse bringen neue Erkenntnisse und führen vielleicht auch nochmal wieder zu einem Umdenken bei der Geschichte. Deswegen, da kann man auf jeden Fall am Ball bleiben. Da wird noch einiges Spannendes passieren. Gerade wenn so echt hochwertige Studien gemacht werden, die wirklich genau zeigen können, es macht einen Unterschied beim Gehirn des Patienten, wie wir arbeiten und was da so alles passiert. Also was da halt wirklich, früher war alles immer Biomechanik, wir verändern die hochstehende Schulter auf der rechten Seite und heutzutage geht es ja immer sehr viel um neurologische Mechanismen, Neuromodulation und da sind wir auf jeden Fall im großen Stil dabei, würde ich sagen.
True. Klar, es fühlt sich so an, als ob wir jetzt erstmal durch sind mit dem Thema. Ja. Machen kurzes Break, Palpation, spannende Sache, werden bestimmt nochmal irgendwann wieder Bezug nehmen. Und jetzt gehen wir kurz in die Pause und dann geht's gleich nochmal weiter.
Bild-Zeitung der Osteopathie, der Knochenjob-Podcast ist zurück. Dennis, wir sind stolz darauf, unabhängig zu sein, nicht bestimmten Institutionen, Verbänden, was auch immer, und keinen Interessenkonflikt zu haben, außer unserem Sponsor, den wir gerne...
Ich will mal die Süddeutsche werden irgendwann, aber müssen wir noch ein bisschen was tun wahrscheinlich.
Müssen wir auf jeden Fall noch viel mehr Zeit in dieses Liebhaber-Projekt rein investieren. Bisher bin ich aber sehr zufrieden, wie das so ist. Thema Bild-Zeitung und durchschnittliches Niveau. Ich wollte ein kleines Spiel mit dir spielen, oder ich habe mal so ein bisschen gegoogelt, wie ich ja schon in diesem Podcast oft erwähnt habe, bin ich so ein Fan davon, auf geile Kongresse zu fahren, gerne in andere Städte, gerne ins Ausland und so. Und ich habe dann mal gegoogelt, Osteopathie K.O. eingegeben, und ich wollte nach einem Kongress suchen, und du kennst ja diese automatische Suchfunktion, dass dann irgendwie Vorschläge gezeigt werden, ne? Hm. Osteopathie K.O., was denkst du, was kommt dann da so noch mit rein, wenn man das so eingibt?
Bewusstlosigkeit durch osteopathische Behandlung. Also,
ach, K.O. Ja, nicht schlecht. Da hatte ich gar nicht dran gedacht. Ja, okay. Nee, habe ich jetzt gar nicht gefunden.
Okay. K.O., okay. Kongress.
K.O. Ja, genau. Ja, Kosten auf jeden Fall auch.
Kosten, ja, okay.
Genau. Und was auch vorgeschlagen wurde, war
Kontraindikation.
Kontraindikation, ja, war auch irgendwo, aber relativ weiter hinten, glaube ich. Was halbwegs weit oben war, war Osteopathie komplett ausziehen.
Oh, okay.
Ja, das scheint halt so viele Leute vor eine Frage gestellt zu haben, weil das irgendwie wahrscheinlich auch so rumwabert, dass man sich beim Osteopathen irgendwie ganz auszuziehen habe oder sowas, ne? Und deswegen ist das so eine typische Frage. Und die Antwort
komplett
von Google ist...
Komplett ausziehen, tatsächlich. Ja.
Also, ich kenne niemanden, der das macht.
Ich habe da schon auch mal drüber gesprochen. Ich kenne jemanden in meiner Heimat, und ich gucke genauso verstört wie die Leute, die diese Aufgabe dann gekriegt haben und mir gesagt haben, ja, ich musste mich ganz nackt ausziehen, obwohl ich Fußschmerzen hatte. Ich finde es komplett daneben, muss ich fairerweise sagen. Ja.
Ja, würde ich mich auch als Behandler irgendwie sehr unwohl fühlen, muss ich sagen. Ja. Naja, Google sagt darauf, bei einer osteopathischen Untersuchung wird grundsätzlich der ganze Patient untersucht und nicht nur die Körperregion, in der Beschwerden bestehen. Der Patient muss sich daher immer bis auf die Unterwäsche ausziehen. So gesehen kann man dahinter stehen, dass es natürlich darum geht, den ganzen Körper zu betrachten. Ich würde auf jeden Fall dieses Wort muss da wegstreichen, so, ne? Weil muss, man kann niemanden dazu zwingen, und ich betone das auch ganz oft. Ich sage ja meistens, normalerweise mache ich die Untersuchung in Unterwäsche, wenn das für sie in Ordnung ist. Man muss ja wirklich vorsichtig sein, ne? Die Leute, dass sie sich nicht genötigt fühlen, sich jetzt hier blank zu machen von einer Behandlerin, von einem Behandler, was ja manchmal auch ein bisschen mit Scham behaftet ist oder auf jeden Fall nicht immer positiv so ist, ne? Ja.
Interessant, aber wir hatten jetzt heute das Thema Palpation, und wenn ich in der Lage bin, alle möglichen Sachen über meine Finger zu stacken, dann kann ich das auch noch mit einem T-Shirt oder mit einer dünnen Hose, und da kann ich auch wunderbar noch den Leistenpuls spüren oder dergleichen. Da muss ich jetzt nicht splenti in das Schmuckkästchen oder an den Zauberstab entlang vorbei schauen. Das ist schon okay.
Okay.
Ja, ganz interessant. Diese Frage wird mir aber durchaus auch gestellt. Ich habe in meiner Praxis eine Kollegin, die sich mit gynäkologischen Themen speziell auseinandersetzt und darin fortgebildet ist. Und ich bekomme von meinen Patientinnen häufig die Frage gestellt, muss ich mich da pauschal ganz nackt ausziehen? Die haben, glaube ich, so ein bisschen die Interpretation oder die Fragestellung, liege ich da wie auf dem Günnstuhl breitbeinig und dann wird sofort vaginal behandelt? Nee, ist es natürlich nicht so. Und das versuchen wir auch auf unserer Internetseite und sonstigen Informationsmaterialien immer schon sofort zu erklären. Man kann auch gynäkologisch behandeln, durch die Unterwäsche, durch eine lockere Hose und es wird erstmal in der ersten Behandlung viel im Bauchraum gearbeitet und dann wird mal interpretiert und wird sich so ein bisschen eingegroovt und ein bisschen beschnuppert sozusagen, und wenn es dann irgendwann so sein muss, dann mit einer großen Aufklärung und ganz viel Sicherheiten und vielleicht abgedeckten Handtüchern und so, dann kann man mal nackt oder vaginal oder sonst wie arbeiten, aber ansonsten ist das eigentlich gar nicht der Fall. Aber die Frage kommt und die Frage bewegt die Leute und deswegen sollte man das ernst nehmen.
Ja, richtig, auf jeden Fall. Wenn man jetzt diese Google Automatikfunktion nutzt und ich hatte jetzt diese Frage eingegeben, Osteopathie komplett ausziehen, dann kommen ja auch immer so andere Vorschläge. Andere Nutzer fragten auch. Und da war dann auch eine Frage, was zieht man an, wenn man zum Osteopathen geht? Könnte man jetzt sagen, die Antwort darauf ist dann jetzt, ja, irgendwas Lockeres und so weiter. Ne? Da war jetzt die Antwort zum Beispiel, dass durch die Kleidung auch behandelt wird. Also es gibt ja auch durchaus viele Leute, die lassen die Leute gar nicht ausziehen, sondern machen alles nur durch die Klamotten so ungefähr. Ne? Ja, Untersuchung kann man auch vieles machen, aber die Behandlung, je nachdem, was für Techniken du machst, viele funktionieren ja dann auch wirklich nur auf der Haut oder dass du halt eben durch die Hautfriktion die Faszie erreichen kannst und so. Deswegen mache ich Untersuchung und Behandlung dann meistens gleich, dass der Bereich halbwegs frei liegt.
Das große Dilemma der Titan Leggings in der Damenwelt, die dann meistens irgendwie ganz unpraktische Unterwäsche anhaben und irgendwelche dünnen Leggings anhaben und das Gefühl haben, damit wird er schon alles richten, und dann irgendwie mit dem Knieproblem zu mir kommen, dann bin ich immer so ein bisschen
Ja, kannst genervt. Du super palpieren, aber die Behandlung, die wir dann wahrscheinlich oft machen, die dann notwendig ist, kann man dann nicht so gut machen. So, und die weiteren Fragen, die vorgeschlagen wurden, auf die du jetzt eine Antwort finden darfst, ist Osteopathie Hand auflegen. Was sagt Google dazu? Was schätzt du?
Esoterik, Spiritualität, Voodoo. Nee, Voodoo nicht. Hand auflegen. Palpation, Wärme.
Ja.
Fühlen.
Ja, die Frage ist, ob Osteopathie einfach nur Hand auflegen ist. So. Ja. Und Google macht sich das ja einfach, da sucht ihr irgendeinen Artikel irgendwie dazu raus, wo die künstliche Intelligenz denkt, das passt dazu. Aus der Süddeutschen Zeitung zitiert, die Bundesärztekammer sieht das kritisch. Die Osteopathie gehöre zwingend in Hände von qualifizierten Ärzten und Physiotherapeuten. Beantwortet die Frage auf jeden Fall nicht, würde ich sagen, oder?
Was? Nee. Ja, ach komm. Ja. Okay. Da hast du jetzt schon ein interessantes Interview mit Helge geführt. Erster Teil war schon sehr interessant. Wollen wir mal sehen, was der zweite Teil so bringt.
Ja, genau. Und noch in Bezug auf diese sehr diffamierende Darstellung aus dem ersten Teil des Interviews. Die Frage, sind Osteopathen Scharlatane?
Antwort, ja.
Ja, genau.
Klar.
Es geht richtig los.
Klar, guck dich uns beiden an. Wir quatschen hier von Tuten und Blasen und haben davon gar keine Ahnung.
Von osteopathie.de. Fehlerhafte Fundamentalkritik ohne schlüssige Argumente sagt, Osteopathen werden als Scharlatane und geldfokussierte Kurfuscher erfundener Erkrankungen im Bereich der Kinderosteopathie hingestellt. Das Theoriegebäude der Osteopathie wird nicht oder nur zum Teil von ihr verstanden.
Hui.
Also es wird so komisch aus einem Artikel irgendwie rauszitiert, in indirekter Rede.
Geldgeil ist auch schön, ja.
Geldfokussierte Kurfuscher.
Okay, das muss ich mir mal notieren. Das werde ich irgendwann mal verarbeiten.
Ja,
geldfokussierte Kurfuscher.
Kurfuscher. Ja. Und eine weitere Frage wäre zum Beispiel, warum nach Osteopathie viel trinken? Gehörst du zu den Leuten, die das empfehlen?
Immer pauschal.
Ja?
Ich sage dann immer, viel trinken und auch gerne mal nicht alkoholische Getränke mit einbauen.
Okay.
Was jetzt die Frage ist, Entschuldigung, ich musste noch Kurfrischer aufschreiben gerade. nach der Osteopathie viel trinken. Ja, ich bin Fan davon. Und die Leute bringen mittlerweile auch schon Literflaschen mit und hauen sich dann erstmal einen halben Liter nach der Behandlung in den Hals. Viel bewegen, viel trinken. Kann nie schaden, Klaas. Kann nicht schaden.
Nee, nein.
Ja, finde ich persönlich sinnvoll. Studienlage ist wahrscheinlich auch wieder katastrophal in die andere Richtung, aber das lasse ich mir nicht nehmen. Ich werde ja wohl noch zum Trinken animieren dürfen.
Ja, genau. Das ist okay. Dann vielleicht die letzte Frage, die hier gerade aufgeploppt ist. Kann Osteopath Tumor erkennen?
Tja, ein Tumor ist ja nicht unbedingt immer eine Krebserkrankung. Haha, jetzt stricke ich euch da was draus. Zum Beispiel ein Furunkel unter der Haut, ein entzündlicher Prozess, ist auch ein raumfordernder Prozess und das ist per Definition auch ein Tumor. Ich erinnere mich an eine Geschichte, die mir über Ecken zugetragen worden ist. In einem Krankenhaus bei einer Arztvisite gab es einen Menschen, der eben einen entzündlichen raumfordernden Prozess am Hals hatte und das war von außen klar zu sehen und zu fühlen und der Arzt, nicht besser wissend, hat von einem Tumor gesprochen und hat seiner Gefolgschaft gesagt, ja, hier ist der Tumor, da müssen wir mal gucken, was wir da machen. Und ist dann mit seiner Visite weitergezogen und der Mensch hat nur das Wort Tumor gehört, ist zum Fenster gegangen, hat das Fenster aufgemacht und ist rausgesprungen, hat sich suizidiert. Und demnach muss man natürlich A, extrem aufpassen, was für eine Wortwahl man hat und B, bedeutet Tumor nicht immer zwangsläufig Krebs. Und demnach gibt es mit Sicherheit Tumorformen, die wir erfüllen können. Alle auf keinen Fall.
Ja.
So, ein Tumor, der noch frisch ist, vielleicht sogar im Knochenmark sitzt oder sowas, würde ich mir nie anmaßen, den füllen zu können. Gehört immer in schulmedizinische Diagnostik.
Exakt.
Alrighty. Ja, spannend.
Okay, schließen wir das Thema ab. Bevor ich es vergesse, möchte ich noch einmal Nikolas Schmölders danken, der mir seine auch Bachelorarbeit geschickt hatte. Ja, Teil der Recherche hat auf jeden Fall auf seiner gut verfassten Bachelorarbeit beruht, die er uns zugeschickt hatte. Guter Job, war ein sogenanntes Scoping Review, also halb systematisch könnte man sagen, was so ein bisschen die wissenschaftlichen Prozesse, die aktuell in der Osteopathie oder auch allgemein in der Medizin stattfinden, zum Thema Palpation. Herzlichen Dank.
Danke dafür. Von meiner Seite aus noch kurz besten Dank an meine Kollegin Anna, die mir in Vorbereitung auf diesen Podcast auch ein bisschen zugearbeitet hat. Das gebe ich ehrlich zu. Sehr gut.
Okay.
Ja, wir kommen zum Tracks. Musikantenknochen-Playlist ist eine musikalische Untermalung unseres Podcasts und die Liste findet ihr bei Spotify. Ihr könnt euch aber auf eurem Streamingdienst natürlich auch eure eigene Liste nachbauen mit unseren Top-Hits. Und da packe ich heute zwei drauf. Und zwar war heute Palpation fühlen und das Feeling eine große Thematik. Und das spielt in der Rolle, ach Quatsch, in der Musik natürlich auch eine Riesenrolle. Gefühl und Feeling, da gibt es einen Schwall an musikalischen Titeln. Und ich habe mich zu einem Klassiker entschieden, den ich auf meinem Highway-Trip von Los Angeles nach Seattle mal gehört habe auf dem Highway Number One. Und zwar ist das die Band Boston mit
More Than a Feeling. Ich wusste es.
Und als zweiten Track ein bisschen was Moderneres, auch eigentlich wahrscheinlich von jedem bekannt. Ich hoffe, dass wir den nicht schon auf der Playlist auch haben. Kann sein sogar, dass der schon drauf ist. Dann muss ich mich noch zu was anderem entscheiden. Wenn wir fühlen, interpretieren wir das Ganze und dabei, wenn wir mit dem Finger ins Gewebe gleiten, ist es dann Time to Pretend und das Ganze hat die Band MGMT mal in musikalische Form gegossen. That it is.
Ja, schön. Beim Thema Skorbut und Kinder packe ich den Song Seeräuber Opa Fabian auf die Playlist. Das ist ein Pippi Langstrumpf-Film. Der ist richtig gut.
Nicht schlecht, viel gut.
Ist gut, ne? Schön. Ja, von Georg Riedel ist der Interpret. aus dem Pippi Langstrumpf-Film. Richtig gut.
Okay.
Richtiger Top-Song. Und wegen meiner neuen Verbindung nach Italien, wo ich auch nochmal wieder auf einen neuen Kongress hinweisen möchte, wenn ihr diese Folge direkt hört in der Woche, wo sie rauskommt, 31. März und 1. April findet in Mailand eine von der Cormel Collaboration ein Kongress statt zum Thema Vagus und Vagus and Bonding in Pediatrics and Neonatologie. Also Kinderentwicklung, Neonatologie, Pädiatrie und welche Rolle der Vagusnerv bei der Beziehungsaufbau zwischen Eltern und Kindern oder Erwachsenen und Kindern spielt. Ziemlich coole Geschichte, wird sehr wissenschaftlich, wird sehr interessant. Ich werde leider nicht bis nach Mailand fahren können, aber der ist wiederum auch online zugänglich, gerade auch für Studentinnen und Studenten zu einem sehr erschwinglichen Preis. Deswegen, falls ihr da Bock habt, Come Collaboration, C-O-M-E, Vagus and Bonding in Pediatrics and Neonatologie. Das wollte ich nochmal loswerden. Deswegen packe ich auch einen süditalienischen Song mit drauf, eine italienische Rumba von Renato Carasone mit dem Titel Carlotta.
Alles klar.
Kette, Dennis, bist du heute dran?
Hey, oh, diese Kette, es wird ein zunehmend größeres Joch- und Damoklesschwert. Irgendwann fällt dieses Schwert.
Naja, ja, genau. Erzähl. Dann ist zack vorbei. Du erinnerst dich an die Studie von, jemand wurde am Knöchel, am Fuß unten behandelt, wurde entlang gestrichen und es wurde im Gehirn gemessen, was da passiert. Diese Kette darfst du jetzt nicht wählen, du darfst jetzt nicht die C-taktilen Fasern nehmen, die in der Interozeption münden oben. Bastel mir doch eine Kette von Fuß bis Kopf.
Ja gut, Fuß bis Kopf kannst du natürlich alles, wir haben auch schon alles mal durchgekaut. Ich überlege, was wir denn noch nicht hatten. Ich mach mal eine verrückte, unsichtbare Kette. Sagen wir mal, chronischer Schmerzzustand im Fuß über Jahre, Jahrzehnte. Immer wieder gleichen Schmerz, Ticker, immer wieder Informationen afferent über die Nervenbahnen hoch zum Gehirn. Das hat nachweislich verändernden Charakter auf das Gehirn, auf Thalamus und Cortex. Und es gibt ein sogenanntes Schmerzgedächtnis. Und irgendwann kann sich das Ganze so verselbstständigen und ist ein so eigenständiger Kreislauf, dass du sogar in der Theorie den Fuß abnehmen könntest, somit die Schmerzquelle eigentlich weg hast und dennoch trotz des abhanden gekommenen Fußes die Schmerzen zum Fuß noch fühlen kannst. Und das Ganze nennen wir den Phantomschmerz. Und somit ist die kettenartige Verbindung von Fuß zu Kopf gestellt und als Behandlung muss man dann nicht versuchen, irgendwie manuell unten am Fuß rumzuwursteln, sondern muss versuchen, die Schmerzerfahrung, die Schmerzinterpretation zu durchbrechen. Ob wir Osteopathen das schaffen, weiß ich nicht genau. Ich weiß, dass es da medikamentöse Therapien gibt und im Zweifel sogar, glaube ich, auch Vorsicht, weiß ich nicht genau, chirurgische Anwendung, aber da gibt es auf jeden Fall eine kettenartige Verbindung und das ist heute meine Fuß-Kopf-Kette, Klaas.
Ich hätte dir zu Anfang gesagt, du sollst nicht die neurologische Verbindung wählen. Von daher würde ich sagen, halb durchgefallen, aber ich finde diese Geschichte mit der Chronifizierung sehr gut. Periphere Sensibilisierung, zentrale Sensibilisierung, wichtiges, wichtiges Thema. Ja, okay, hast du eine 4-, kriegst du.
Yes, so bin ich durch meine Schule gekommen.
Ja, okay, sehr schön. Soweit zum Knochenjob-Podcast. In der nächsten Zeit wird immer mal wieder ein Interview zwischengestreut werden. Ich habe, wie gesagt, einige geführt. In der nächsten Woche bereits kommt der zweite Teil mit dem Wissenschaftler Helge Franke. Dann könnt ihr ein bisschen überrascht sein. Wenn ihr Interesse habt, dass wir vielleicht mal bestimmte Leute interviewen sollten, die nicht ihr selber seid, weil ihr so viele tolle Themen habt, schreibt uns doch vielleicht mal Vorschläge.
Außer ihr habt richtig tolle Themen, das könnte ja auch sein, ja.
Ja, Ja, genau, ja. Schreibt uns doch Vorschläge über Instagram @knochenjob_podcast oder über klaas_und_dennis@gmail.com. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns auf Instagram folgt, da verlinken wir gerne die Videos oder die Studien oder auch heiße Memes zum Thema Osteopathie. Und bewertet uns doch auch gerne bei dem Anbieter, auf dem ihr uns streamt.
Hervorragend. Und noch mal ganz kurz gesagt, wir kriegen alle eure Nachrichten, wir lesen alle, wir versuchen die abzuarbeiten. Mittlerweile bräuchten wir schon ein Team im Background, das uns so ein bisschen diese Arbeit abnimmt. Wir haben auch noch ein Kerngeschäft, ein Tagesgeschäft, und wenn wir uns nicht sofort melden, dann hat das Gründe. Aber vielen Dank für eure ganzen Zuschriften. Wir versuchen
auf jeden Fall
allen gerecht zu werden.
Ja, finde ich ziemlich cool.
Alright, lieber Klaas, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Deine Astralsprache wird die kommenden Tage noch in den Interviews zu hören sein, und in diesem Sinne werde ich jetzt versuchen, meine Geschmacksknospen wieder ein bisschen weiter zu trainieren und das nächste Mal wieder mit meiner Sopranstimme ein Lied zu trällern.
Ich hoffe doch sehr.
Au revoir.
Bis zur nächsten Mal.